So, heute Morgen war der richtige Wohltag, mal ins Flachland runterzufahren. Weil normalerweise ist es so, dass wenn ich runterfahre, fahre ich in Nebel. Aber diesmal war es gerade umgekehrt, weil es schneit und pudelt und es ist grusiges Wetter, kalt. Und ich komme hier zu euch und die Sonne scheint. Also das ist ja außergewöhnlich. Also ich bin gerne zu euch gefahren, ein bisschen Sonne genießen tatsächlich. Normalerweise ist es umgekehrt. Ein bisschen noch kurz zu mir. Ich bin seit 22 Jahren bin ich Rektor vom Seminar für biblische Theologie. Wir bilden Leute aus für Dienst in einer Gemeinde. Ein Absolvent ist ja irgendwie bei euch gelandet, soweit ich weiss, oder? Und ich unterrichte, mein Hauptfach ist eigentlich systematische Theologie. Wer genau wissen, was das ist, kann mich nach dem Gottesdienst ausquetschen, was das genau bedeutet. Das ist mein Unterrichtsstoff, vor allem systematische Theologie. Ich bin verheiratet, wir haben 3 erwachsene Kinder, das eine ist schon bereits verheiratet selber wieder und wird dann, so Gott will, im August das erste Mal Grossvater. Also so fühlt man sich langsam alt. So, jetzt finde ich gut, hat man hier daran erinnert, dass heute Halbsonntag ist. Das ist nicht selbstverständlich in Freikirche, dass man das Kirchenjahr berücksichtigt. Ich finde das wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe natürlich etwas vorbereitet, passend zum Palmsonntag. Im Moment haben wir ja wieder das Wahljahr in Amerika und in vielen anderen Ländern auch. In Amerika ist immer so ganz bekannt, was dort abgeht. Da ist Joe Biden und da ist der Donald Trump, der sich dann natürlich um den Präsidentensitz zu kämpfen und jeder will ihn haben. Und es geht immer gleich ab. Alle versprechen mehr oder weniger das Blau vom Himmel. Man hat irgendein Slogan und sagt, okay, das ist es jetzt. Trump hat bei der ersten Kampagne hat er Make America Great Again. Wir machen das Amerika wieder ganz gross. Vor ihm war schon der Obama, der ist mit Change gekommen. Jetzt gibt es einen grossen Wechsel, endlich. Wir haben alles machen wir neu, oder? Oder yes, we can, wir können, jawohl, wir schaffen das. Und beim Joe Biden ist sogar jetzt das Motto, hat mehrere, unsere besten Tage liegen noch vor uns. ein bisschen spannend, wenn das ein 81-Jähriger sagt. Das sind ja zwei Senioren, die sich da um die Präsidentschaft streiten. Unsere besten Tage liegen noch vor uns. Also, was passiert? Sie sammeln ein Publikum, eine Fangemeinde mehr oder weniger um sich. Millionen von Fans halt eine grosse Rede im Fernsehen oder sehr auch live und versuchen, Wähler für sich zu gewinnen. Und sagen, mit mir wird es gut, mit mir wird alles richtig, mit mir kommt der grosse Wechsel. Jeder behauptet das, oder? Und wenn ich zurückgehe in die Geschichte der Menschheit, muss ich ehrlich sagen, das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich. Das ist nichts Neues. X Hunderte und Tausende von Leuten sind auftreten und gesagt, mit mir kommt der grosse Wandel. Und die Leute haben gewisse Erwartungen. Sie erwarten an die Leute, die sie dann wählen oder die Könige werden oder Präsidenten werden, die die Macht übernehmen. Sie erwarten tatsächlich, jetzt wird es besser. Und das war vor 2000 Jahren nicht anders gewesen. Und wir lesen den Text passend zum Palmsonntag in Matthäus, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Matthäus Kapitel 21, die Verse 1 bis 12. Matthäus 21, die Verse 1 bis 12. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus 2 Jünger aus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt, der Herr braucht sie. Er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion, sieh, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich auf sie. Und dann, Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die vor ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man sagte: Wer ist das? Und die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Es gibt nicht wahnsinnig viele Berichte, wo ja auch noch vier Evangelien vorkommen. Aber Palmsonntag kommt in allen vier Evangelien vor. Alle vier Evangelisten haben es wichtig gefunden, das Ereignis, das wir heute feiern, Palmsonntag, zu berichten. Und das bedeutet, das halten alle vier Evangelisten für etwas sehr Wichtiges. Es ist ein eindrücklicher Text, nämlich vor allem dann, wenn man ihn in Zusammenhang setzt mit den Ereignissen, die unmittelbar danach folgen. Und ich habe ja gesagt, ich finde das wirklich gut, wenn man auch als Freikirche das Kirchenjahr berücksichtigt. Dass man Weihnachten nicht über die Auferstehung predigt und umgekehrt. Oder? Wir haben ja das Kirchenjahr und ich finde das so gut, dass man eigentlich eine 1-zu-1-Abbildung hat im Kirchenjahr von den Ereignissen, die vor 2000 Jahren stattgefunden haben. Wir feiern heute Palmsonntag. Nächsten Freitag schon, 5 Tage später, erinnern wir uns an den Tod von Jesus, dass Jesus gestorben ist an unserer Stelle. 3 Tage später feiern wir Ostern. 40 Tage später Himmelfahrt. Und 10 Tage später Pfingsten. Also es ist eine 1-zu-1 Abbildung von all diesen Ereignissen damals vor 2000 Jahren. Und das zeigt uns aber auch, weil Tage stimmen, zeitliche Faktoren stimmen, ja, zeigt, wie unglaublich schnell die Ereignisse aufeinander gefolgt sind. Und was hier am meisten auffällt, wir feiern heute Palmsonntag, wir erinnern uns an den Triumphaleinzug von Jesus in Jerusalem. Innerhalb von nur 5 Tagen ist die Stimmung total gekippt. Jetzt jubelt eine riesen Fangemeinde Jesus zu und sagt: Wow, da kommt jetzt endlich einer, der uns rettet. Und schon am Freitag ruft die Menge ein Kreuz mit ihm. Du eine Kreuzige. Und sie spotten und sie höhnen und sagen: Wer hängt da am Kreuz? Das soll doch gefälligst abends, soll sich selber retten, wenn er andere retten will. Und wie erklärt man so einen schnellen Stimmungswandel? Viele sagen ja, das sind Hormone im Spiel. Hormonell bedingt kann es tatsächlich zu Stimmungswandeln kommen. Und zwar extrem. Ich habe das als Kind erlebt. Wenn ich zum Schulweg habe ich recht lang, mindestens 1,5 Kilometer zur Schule müssen laufen. Und auf dem Weg war ein Nachbar. Er hatte so einen kleinen Bauernhof. Und die hat manchmal so Stimmungsschwankungen gehabt. Ich kann mich erinnern, da ist mir vorbeigelaufen am Morgen. Und dann ist sie gekommen: Ah, lieber Felix, schön, willst du meine Enten schauen? Komm, sie haben frisch geschlüpft und so. Nett, lieb, zuckersüß, wow. Und auf dem Heimweg bin ich dann selbstständig die Enten schauen. Und dann hat sie mich gesehen und gesagt: Willst du echt weg, du Sechelbub, was hast du da verloren? Scher dich heim. 4 Stunden nur, Stimmungswandel. Hormonell, okay. Kann nicht ausgeschlossen werden, auch hier bei den Fans von Jesus. Aber erklärt das den Stimmungswandel von Palmsonntag zum Karfreitag? Ich meine, da kommt noch etwas anderes ins Spiel. Etwas, was man in der Regel nicht direkt oder indirekt mit Hormonen in Verbindung setzt, nämlich Neurotransmitter. Das heisst, Signal in unseren Nervenzellen im Hirn. Und die werden ausgelöst durch ein besonderes Ereignis. Das heisst, wenn eine bestimmte Erwartungshaltung da ist, wenn wir das Gefühl haben, jetzt sind wir Teil von etwas ganz Grossem, etwas Wichtigem, jetzt geht die Post ab, dann macht das etwas mit unserem Hirn. Ich habe das erlebt, wir haben, als die Euro, also die EM, in der Schweiz stattgefunden hat, haben wir als Familie haben wir 3 Tickets geschenkt bekommen. Und unsere Buben haben natürlich riesig gefreut, der Daddy geht mit ihnen mal an ein Fußballspiel nach Bern. Es war der Match Frankreich, Holland. Die Post ist abgegangen. Wir sind mit dem Zug gereist, wir sind nachher, schon mit dem Zug hat man den ganzen Zug voll Holländer gehabt, dann den ganzen Bahnhof, bumsvoll mit Holländern, und dann ist man mit all diesen Tausenden von Holländern, ist man vom Bahnhof ins Wankdorfstadion gelaufen. Und ich kann euch sagen, das hat etwas mit dieser Masse gemacht. Eine riesige Stimmung, und jeder hat das Gefühl gehabt, er ist jetzt etwas, von etwas ganz Wichtigem Teil. Und jeder hat den Anger gern gehabt. Jeder war fröhlich, jeder war gut getroffen. Also es ist eine Stimme, die kann man nicht beschreiben. Und so erleben das ja auch Teenager, vor allem auch bei Konzerten, wenn 10'000 in einem Stadion sind und Taylor Swift singt da und dann ist kreischend und Ohnmacht und weiß nicht was, alles angesagt. Es müssen einfach ein paar Faktoren zusammenkommen. Und schon lassen wir uns tatsächlich buchstäblich von links nach rechts drehen oder von unten nach oben. Das passiert, weil wir das Gefühl haben, okay, jetzt ist etwas Grosses im Tun. Das, was hier bei Jesus passiert ist, vor 2000 Jahren, von Palmsonntag auf Karfreitag, ist ungefähr so extrem, als würde morgen der Balthasar Glättli Mitglied der SVP werden. Es ist wirklich ein traumatisches Ereignis, das da vorgefallen ist. Und das ist ja der Grund, warum Menschen ihre Meinung auch von einem Extrem ins andere wechseln. Traumatische Ereignis. Das ist eine Ehefrau, Mutter von 4 Kindern. Sie ist total frustriert, über Jahre frustriert von ihrer Ehe und von ihrer Muttersein. Und sie wandelt sich von der heterosexuellen Frau zur lesbischen Frau. Oder das ist ein Mann, der hat nichts anderes als Misserfolg im Beruf, in seinen Beziehungen. Er ist total frustriert vom Christentum und konvertiert zum Islam. Oder das ist jemand, der hat eine schwere Depression, einen versuchten Suizid hinter sich, und er wird vom liebevollen Ehemann zum tyrannischen Mann überhaupt. Und das extremste Beispiel, das ich erlebt habe, wo wir in der Seelsorge jemand erzählt hat, eine junge, hübsche Frau, sie sagt, ich war verheiratet, noch in der Flitterwoche ist mein Mann zu der Prostituierten gegangen. Stimmungswechsel, sondergleichen. Und auch das führt bei mir in Sachen Meinungsänderung zu einer absoluten Ernüchterung. Ich weiss, dass Menschen heute lautstark für die eine Sache schreien und begeistert sein und schon morgen gehen sie alles über Bord und sagen, das ist alles neu gewesen. Und das passiert vor allem dann, wenn Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn Erwartungen enttäuscht werden. In der Politik sieht man das am besten, oder? Und was oder wer hat denn eigentlich vor 2000 Jahren die Bevölkerung von Jerusalem eigentlich erwartet? Was haben sie erwartet? Ganz offensichtlich etwas sehr, sehr Wichtiges, ein VIP, eine sehr, sehr wichtige Person. Denn was sie hier machen, passt wirklich dazu, zu dieser Stimmung. Sie rollen dem Jesus den roten Teppich aus, oder grünen Teppich. Ist ja voll Trend. Das ist eine riesige Menschenmenge. Wer weiss, damals zur Passazeit ist die Stadt wirklich bumsvoll. Zehntausende von Leuten in Jerusalem hineingeströmt. Und eine riesige Menschenmenge. Und sie haben ihre Kleider auf dem Weg ausbreitet. Und einige schneiden Zweige von den Bäumen ab, auch von den Palmen selbstverständlich. Darum nennen wir das heute Palmsonntag. Sie schneiden also Zweige von den Bäumen ab, legen die auf den Weg und breiten so dem König den Weg. Und dann eben singen sie, und wir haben es gehört, ich finde es so gut, dass du das vorgelesen hast, und das passt, ohne dass wir es miteinander abgesprochen haben, das passt so gut, oder? Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Sie erwarten einen König, sie erwarten einen neuen Herrscher. Hosanna in der Höhe, das heißt, bis in Himmel sollst du gelobt werden. Und alle Historiker sind sich einig, was da passiert, ist nichts anderes als Begrüßungsritual, wo all die grossen Herrscher, die man mit denen gemacht hat. Das heißt, Bevölkerung, wenn der Herrscher eine Stadt besucht hat, ist die Bevölkerung ihm entgegengegangen, hat ihn empfangen und hat ihn begleitet zurück in die Stadt. Genau das passiert. Und Menschen haben dann Sachen gerufen wie Ave Caesar zum Beispiel, oder im Englischen wäre es dann God save the King, bless you, heil dir, oder eben hier Hosianna ist ein Hebräisches, das heisst Heilbringer. Du bringst uns Rettung, heisst das. Sie erwarten also einen Retter. Und sie stehen Spalier links und rechts, vorne und hinten, begleiten Jesus. Und zur Verlängerung von ihren Armen, also sie haben die Zweige, legen die so schön auf den Boden und ihre Kleider, damit der König ganz weich hier in die Stadt kann einziehen kann. Und sie sagen gleichzeitig, du bist der Sohn Davids. Und das ist kein Zufall. Sie wissen, eines Tages kommt der Legitimkönig und das ist nicht der Herodes. Du bist der wahre Thronfolger. Du gehörst in den Königspalast. Nicht der korrupte, hinterhältige Pseudo-Israelit Herodes. Der mit den Römern zusammenarbeitet. Du bist der König. Du kommst im Namen von Gott. Und das ist alles korrekt, was sie sagen. Es ist die Erfüllung von einer alten Prophetie, wie wir sie schon einleitend gehört haben, nämlich vom Prophet Zacharia. Sagt der Tochter Zion, das heißt Bevölkerung von Jerusalem, sagt ihnen, siehe, dein König kommt zu dir. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er. Es ist Freude angesagt. Es ist eine grosse Stimmung angesagt. Und sie haben aber auch gewusst, dass der Zacharia noch etwas anderes sagt, nämlich im Zacharia 9, Vers 8. Ich selbst, sagt der Herr, stelle mich als Wache vor mein Haus und meine Stadt, sodass kein fremder Herrscher mit seinem Heer mehr dort einfällt. Ich selbst kümmere mich jetzt um mein Volk. Fremde Herrscher sind damals dort gewesen, Trümmer. Und Gott verspricht, eines Tages ist weg, seid ihr nicht mehr da. Und im Vers 10, und ich werde die Streitwagen ausrotten, Ephraim, und die Pferde in Jerusalem. Also die fremde Armee wird er ausrotten. Und der Kriegsbogen wird ausgerottet. Also das haben die Israelis, die Jesus hier begleiten, haben solche Texte im Ohr gehabt. Sie haben das gewusst. Und sie haben gewusst, jetzt wie beim Obama, da liegt Wechsel in der Luft, Change. Yes, he can. Oder? Sie haben eine riesen Erwartungshaltung gehabt. Und er hat sich ja bewiesen, der Provinzpolitiker Jesus aus Galiläa. Menschen hängen an seinen Lippen, wo er sein Regierungsprogramm vorstellt, Bergpredigt. Die Mächtigen zittern, wenn er ihre Machenschaften aufdeckt. Er nimmt es sogar mit dem Teufel auf. Und er hält sogenannte Unheilbare. Und hat er nicht gerade kürzlich in einem Vorort von Jerusalem jemand vom Tod zurückholt? Ja, wenn jemand etwas kann, dann er. Mit ihm kommt der Wandel. Wenn jemand die elenden Römer endlich vertreibt und die korrupte herodianische Familie wegpustet, dann ist es er. Dann ist es Jesus. Also, sie schreien das, was jetzt Trumpisten und Bidenisten in Amerika rufen, entweder Trump for President oder Biden for President, sagen sie, Jesus for President, Jesus soll Präsident werden. Er gehört ins Weiße Haus, er gehört an die Macht, Hebel von der Weltmacht. Juble laut, Tochter Zion, laut juble, Jerusalem. Dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Nun, die Stimmung wissen wir in der Politik ohne jede Ausnahme kippt. Manchmal geht es ein bisschen länger, ein bisschen weniger. Beim Obama damals hat es 6 Jahre gedauert. Dann hat man ihm zwar nicht das Kreuz gewünscht, aber man hat ihm die gesetzgeberische Macht entzogen im Senat und Repräsentantenhaus. Das heisst, die Mehrheit hat gekippt und die Republikaner haben wieder übernommen. Beim Trump ist es noch schneller gegangen, nach 4 Jahren ist er bereits nicht mehr gewählt worden. Aber hier, die Juden brauchen nur 5 Tage, um von gepriesen sein, der da kommt im Namen des Herrn, hin zu als Kreuz mit ihm. Nur 5 Tage. Warum? Warum? Das ist für mich eine unglaublich zentrale Frage. Warum? Es ist ähnlich wie in der Politik. Wir setzen Hoffnung auf einen neuen Präsidenten. Er soll uns jetzt Wohlstand bringen, er soll uns Frieden bringen, es wird alles gut. Aber auch die Präsidenten, die Amerika gewählt hat, Obama, Trump, Biden und wer auch immer, das sind nur Menschen. Und Menschen können früher oder später nur enttäuschen. Aber Jesus, er ist doch Gott. Er muss doch unseren Erwartungen gerecht werden. Nein, muss er nicht. Er muss Gottes Plan erfüllen, aber nicht die Erwartungen von uns Menschen. Und da gibt es einen ganz, ganz grossen Unterschied. Zwischen dem roten Teppich von Jerusalem und dem blutroten Kreuz, ebenfalls von Jerusalem, gibt es ein paar Ereignisse, die uns erklären, wie es zu diesem Stimmungswandel gekommen ist. Nur kurze Zeit später, nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist, wird er, wie jeder gute Politiker, zur wichtigsten Frage überhaupt interviewt. Jesus, wie haltest du das mit der Steuerpolitik? Das ist ziemlich das Wichtigste. Mehr Steuern, weniger Steuern? Und Jesus gibt eine Antwort, die eigentlich die Juden völlig enttäuscht hat. Und er sagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und Gott, was Gott gehört. Das tönt alles andere als eine Rebellion gegen Rom. Überhaupt nichts von dem. Und wenn dann Jesus nachschließend noch erzählt, dass die gleichen Römer die Stadt werden erobern, alles werden vernichten, keine Steine mehr auf dem anderen lassen, dann hat es den Juden endgültig abgelöscht. Warum? Wir erwarten, dass du die Römer vertreibst und nicht die Römer uns. Und jetzt hat die Stimme gekippt und anstatt, dass man jetzt den Messias in Jesus gesehen hat, was das Alte Testament verheißen hat, hat man in Jesus den Anti-Messias gesehen. Und die Pharisäer sagen, die ganze Welt läuft hinter dem Jesus noch. Das müssen wir verhindern. Wir müssen verhindern, dass er die Macht kommt. Okay, das ist so typisch. Solange Leute politisch, wirtschaftlich, kulturell oder wie auch immer verheißungsvolle Sprüche klopfen, dann zeigt man sich gern an ihrer Seite. Solange jemand an der Macht ist und irgendeine Macht ausstrahlt, dann ist man gerne an ihrer Seite. Ich habe das mal ganz brutal erlebt. Eine Versammlung, eine Veranstaltung, eine christliche Veranstaltung, da bin ich zusammen mit ein paar anderen Pfarrern, bin ich da so in einem Smalltalk gewesen und da ist ein Verbandsleiter von einem christlichen Verband, ist auch mit uns zusammen gewesen und er hat dann miteinander geredet und auf das Mal sieht er so irgendwo im weitesten Winkel von seinem Auge, sieht er einen mittlerweile abgewählten Nationalrat, wie er da kommt. Und er hat mitten im Gespräch, er hat nicht einmal den Satz beendet, hat er gesagt, oh, ich muss den Herr so und so begrüßen. Weg ist er gewesen. Also deutlich kann man ihm ja die soziale Stellung nicht signalisieren, was er von uns haltet und was er von dieser wichtigen Persönlichkeit haltet. Mittlerweile bin ich überzeugt, hechelt er wahrscheinlich anderen Leute hinten noch. Irgendwelche schönen, reichen, mächtigen. Warum? Weil er hofft sich letztendlich eine bessere Stellung auch für sich. Und das haben auch die Juden erhofft. Und das ist die fatale Falscheinschätzung der Juden in Sachen von Jesus. Solange die Hoffnung bestanden hat, dass er der erfolgreiche König wird, und dass er die Besatzungsmacht von Rom wird vernichten, da raubt man ihm den Rotteppich aus. Aber wo klar geworden ist, dass das nicht der Fall ist, dass Jesus ein ganz enges Programm hat, da hat man nur eins für ihn übrig. Er ist ein grosser Versager. Weg mit ihm, ein Kreuz. Nur Spott und Hohn. Und bis heute hält sich das genau gleich. Viele Menschen wenden sich ja nach anfänglicher Begeisterung von Jesus auf das Mal mit grosser Verachtung von ihm ab. Vom Hosianna bis ans Kreuz mit ihm sind ja manchmal nur eine kurze Zeit. Zum Beispiel der Jesus in der Kindheit, wo man mit Hochachtung hochschaut. Und man all seine Nöte und Sorgen mit ihm teilt und ihm anvertraut. Und man kindlich vertraut. Der ist plötzlich nicht mehr, wenn man erwachsen ist. Auf einmal wird der Jesus peinlich, weil der Jesus, naja, der ist so unwissenschaftlich und da muss man so komische Sachen glauben. Der hat Wasser in Wein verwandelt, der ist übers Wasser gelaufen, der hat Blinde gemacht, dass er wieder laufen kann, Lahme, dass er wieder laufen kann, Dämonen austreiben, Tote auferweckt. Na, das ist ja sehr peinlich. Also, weg das Kreuz mit ihm. Wir alle wünschen uns eigentlich einen anderen Jesus, einen, der mächtig daherkommt, einen, der unwidersprochen ist, einen, der ist wie ein ganz mächtiger Politiker, ein König, der die Welt regiert und jedes Knie beugt sich. Aber das ist nicht der Fall, noch nicht der Fall. Jesus tritt in den Augen der Menschen als Schwächling auf, als grosser Versager, als einer, der es nicht drauf hat. Und er ist mittlerweile auch bei den Christen so erbärmlich, dass vor einigen Jahren das Zentrum für evangelische Predikultur, so heisst das, in Wittenberg, ausgerechnet in der Lutherstadt, Folgendes empfohlen hat. Ich sage, jetzt können wir, das ist auch zu der gleichen Zeit gewesen, Fastenzeit oder Passionszeit. Wir brauchen eine Fastenzeit von Jesus. Wir verzichten auf Jesus auf eine bestimmte Zeit, wenigstens auf eine bestimmte Zeit. Und das heißt, sie haben empfohlen, auf die Wörter verzichten wie Jesus, Gott, Auferstehung, Buß, Gnade, Kreuz, Trost. All das wird als peinlich empfangen. Und das tut uns gut, wenn wir mal ein bisschen fasten von diesen peinlichen Wörtern. Jesus als mächtiger König, der grosse Ministerposten verteilt, ja, der wäre genehm. Aber aus das ist er vor 2000 Jahren nicht in Erscheinung getreten. Und bis heute regiert er ja sein Reich mit einem erbärmlichen Bodenpersonal. Das zählen wir auch dazu. Skandalträchtiges. Leute. Das ist nicht wahnsinnig viel Triumph aus. Das sind nicht die Starken, das sind nicht die Superreichen, das sind nicht die Supermächtigen, das sind nicht die Superintelligenten. In den Augen von der Welt schwach und verachtenswert. Aber jetzt könnte man ja eigentlich meinen, das wäre gerade wieder positiv und das würde ja voll im Trend liegen. Das Schwache, das Bescheidene, nicht das Prahlen, oder? Das ist ja heute voll drin. Und wir haben ja gelesen, Jesus kommt ja nicht in der Staatskarosse daher in die Stadt, sondern in einem Billig-Taxi. Auf einem Esel. Nicht im Rolls-Royce wie der King Charles, sondern dann, wenn schon eher wie der Papst Franziskus, er hätte das verboten, dass man da die Oberklasse-Auto fährt, sondern er fährt in einem einfachen Fiat. Und das kommt da bei den Leuten. Mit Erfolg. Selbst auf die obligaten, rot, hochglanzpolierten Schuhe verzichtet der Franziskus. Er trägt stattdessen irgendwie braune Latschen aus Schweinsleder. Das ist heute voll wieder drin, oder? Und eigentlich, wenn man den Text liest, geht es ja dir richtig. Siehe, dein König kommt zu dir sanft und auf einem Esel reitend. Auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Also die Jünger haben nicht den Auftrag gehabt, jetzt eine Staatskarosse, hat es ja auch gegeben, oder? Riesen Kutschen zu organisieren und mindestens 6 Schlachtrosse davor, sondern ein Esel. Und der hat sich nur deswegen nicht bockig angestellt, weil das Muttertier auch noch mitgelaufen ist. Ein Esel, der zuerst mal jemand drauf hockt und kommt nicht so gut. Jetzt stell dir mal vor, es wäre der Kaiser von Rom mit einem Esel in eine Stadt hineingeritten. Die Leute hätten nur so gemacht. Oder der Pilatus. Oder der Trump. Ins Weiße Haus. Und doch, das ist das andere Bild, das wir haben vom Prophet Zacharia. Ein sanftmütiger, ein bescheidener, ein friedlicher König. Das haben die damaligen Kriegstreiber, die Falkämmer, so schön nennen, haben es nicht begriffen. Und ebenfalls haben sie nicht begriffen, dass der Zacharia nicht von einem territorialen, nationalistischen Reich redet. Es geht nicht um ein Reich vom Toten Meer zum Mittelmeer, wie es heute ja mit der Fall aktuell ist, oder Palästinenser from the river to the sea, vom Jordan bis zum Mittelmeer. Um das ist Jesus nicht gegangen. Der nationale Traum oder der nationalistische Traum von Israel und der Plan von Jesus stößt sich quer. Er hat das Reich vor Augen von veränderten Herzen. Von Leuten, die ihm nachfolgen und nicht einfach nur Fans sind. Der Messias auf einem Esel, das imponiert aber vielleicht jetzt doch einer anderen Kundschaft, und das wären dann eben nicht Nationalisten, das sind nicht Kriegstreiber, sondern das wären die, das wären Tauben, das sind die mit Friedensfahnen vor der Hütte. Denen, die Jesus ein Herzensversteher gesehen, ein Therapeut, ein sanfter Prophet, der, der die Kleinkinder herzt und Senioren umarmt, der ist ihnen allemal lieber als ein Weltherrscher. Und der Jesus ist auch heute angesagt. Vor allem der Sanfte, der Liebevolle. Der Jesus, der eigentlich unser Diener ist und uns alle Herzenswünsche erfüllt. Der Mensch Jesus ist angesagt. Das liebevolle Vorbild. Der nette Revoluzer, von mir aus auch noch der Hippie. Der Philanthrop, der Humanist, der Jesus, der alles akzeptiert und gegen niemanden ist, der zu jedem mild ist. Auch der Jesus, der alle unsere Krankheiten hat, alle unsere Depressionen löst. Selbst der Jesus, der alle unsere finanziellen Probleme löst. Der uns Wohlstand garantiert, der ist es genehm. Für den Jesus raubt man heute den Teppich aus, keine Frage. Solange er demütig auf seinem Esel bleibt hocken. Und es ja nicht wagt, in unsere Lebenssituation hineinzureden. Aber genau das macht Jesus. Wenn ihr nur ein bisschen weiter lest, dann kommt Jesus in Jerusalem an, dann geht es um Steuerfrage, ja, das ist schon mal das erste Problem. Und das zweite geht in den Tempel und mischt den Tempel aus. Und das, Gott bewahre, darf Jesus mit uns nicht machen. Unser Tempel ausmischen. Spätestens bei diesem Ereignis kippt die Stimmung auch bei diesen Love and Peace-Leuten. Denn Jesus tritt ihnen zu forsch, zu fordernd, zu herrisch auf. Er wagt es, ihren Lebensstil anzugreifen. Er redet von Schuld und Sünde. Und auch sie sagen, das Kreuz mit ihm. Und ich glaube, die alles entscheidende Frage findet ja statt, wo Jesus erst in Jerusalem ist. Das fängt ja sehr speziell. Die Leute, hunderte, tausende begleiten Jesus und rufen Hosanna, der da kommt im Namen des Herrn, wow, wunderbar. Und wenn er in Jerusalem ist, machen sie das, was viele Wähler machen, wenn gewählt worden ist. Wer in Gottes Willen haben wir eigentlich gewählt? Wer ist das eigentlich? Und Gott, ich kann lesen, genau das steht in unserem Text. Sie fragt, wer ist das eigentlich? Das ist typische Stimmung, oder Fanstimmung, Euphorie, Glückshormone im Kopf. Niemand denkt wirklich noch, was ist eigentlich das für ein Mensch? Niemand. Und auf einmal lernt man den Mensch kennen und denkt, wow, wem haben wir eigentlich hier zugejubelt? Außer es geht um Fans, aber die Fans sind natürlich sehr schnell weg. Jesus will nicht Fans. Jesus wird Nachfolger. Also die Frage, wer ist der Jesus, die sollten wir uns stellen. Und sie geben ja die Antwort und sagen, ja, wer ist der Jesus? Das ist der Prophet, Jesus von Nazareth aus Galiläa. Das ist eine krasse, faule Schätzung. Ich habe nicht begriffen, wer Jesus ist. Jesus ist nicht echt der Prophet aus Galiläa. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus ist tatsächlich der legitime Weltenherrscher. Also sie jubeln jemandem zu, der ihre Erwartungen erfüllen soll. Das ist ihr Problem. Und wenn wir das machen, wir werden immer, immer, immer enttäuscht, wenn es um unsere Erwartungen geht. Jesus muss die Erwartungen vom Vater erfüllen, aber nicht unsere Erwartungen. Und ich habe so viele Menschen kennengelernt in meinem Leben als Christ und als Pfarrer und als Dozent und als Rektor, die von Jesus enttäuscht sind. Da hat man Menschen versprochen, Jesus hält die Krebs. aber er hat es nicht getan. Da sagt man, Menschen, Jesus befreit dich aus deiner Depression, aber es ist nicht passiert. Da erhoffen Leute, dass Jesus sie durch eine Prüfung führt und dass sie die hundertprozentig bestehen, aber sie fallen durch. Da meinen Menschen, Jesus macht mich erfolgreich und glücklich, aber sie sind immer noch arbeitslos. Und dann kommt welche Reaktion? Ein Kreuz mit dem Jesus, der hat versagt, das will ich nicht. Und ich frage euch mal, was ist einfacher zu predigen? Jesus will dich glücklich machen, er will dich heilen und er löst all deine Lebensprobleme. Oder zu verkündigen, Jesus hat an deiner Stelle den Gehorsam geleistet, den Gott von dir fordert. Und zwar perfekt. An deiner Stelle den absolut perfekten Gehorsam geleistet. Und an deiner Stelle hat er die Strafe erlitten, die dem ist treffen, weil du den Gehorsam nicht leistest. Er ist von Gott, vom Vater, gestraft worden. Schau, das ist einfach. Ich weiß, aus langer Erfahrung, es ist viel, viel, viel einfacher, einen Moralisten Jesus zu verkündigen, einen guten Menschen Jesus zu verkündigen oder was auch immer, als der Jesus, der an unserer Stelle die Schuld auf sich genommen hat und für uns gestorben ist. Heute, als ich hierher gefahren bin, ist kurz im Radio, es ist ja Palmsonntag und da kommt ein bisschen etwas Religiöses immerhin noch. Und dann ist es darum gegangen, was ist eigentlich der Kern vom Christentum? Und da geht es um Erlösung. Immerhin, es geht um Erlösung, sagt die Moderatorin. Es geht um Erlösung und da findet man selbstverständlich auch in anderen Religionen und so weiter und so fort. Und die Moderatorin sagt aber gleichzeitig, aber die Erlösung ist heute schwer zu vermitteln. Das versteht heute kaum jemand. Da hat sie voll recht. Das versteht kaum jemand. Da geht es um Opfer, sagt sie. Warum muss da ein Opfer passieren? Und guck, das ist wirklich, wirklich, wirklich schwierig zu vermitteln. Und das ist der Grund, warum wir all diese unangenehmen Begriffe ausklammern, wie Schuld, Vergebung, Strafe, Verdammnis, Blut, Kreuz. Das wird man lieber nicht mehr sehen. Da rittet tatsächlich der König von allen Königen in die Stadt hinein, aber kein nationalistisch-israelitischer König, sondern ein König von den Herzen. Und zwar von allen Menschen, von Nationen, Sprachen, Kulturen. Da reitet tatsächlich ein sehr sanftmütiger, friedfertiger Herrscher auf einen Esel, aber nicht ein Herrscher, der sagt, es ist mir alles egal, die sind alle lieb, die sind alle nett, wo das Böse duldet, jede Gottlosigkeit einfach duldet. Nein, das macht er nicht. Es ist richtig, der Messias wird Frieden bringen. Auf der ganzen Erde. Aber der Frieden ist nur möglich, dort müssen wir ansetzen, weil das Sündenproblem gelöst ist. Nur dann. Wenn das Schuldenproblem gelöst ist. Und es ist interessant, wenn ihr leset im Sacharja, da sind wir da drin, in Kapitel 9, Sacharja 9, Vers 11, dort ist die Rede vom Blutsbund. Wir haben schon dort auch den Hinweis, es geht um einen Blutsbund. Und Jesus ist die ultimative Erfüllung von diesem Blutsbund. Er erfüllt es im Karfreitag. Er ist für dich und für mich gestorben. Und dank dem dürfen wir Frieden haben mit Gott. Frieden miteinander. Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Und weil sich das so schwierig erklären lässt, verzichten wir dummerweise auf das absolut Zentralste überhaupt. Auf das Kreuz und auf das Blut, auf Vergebung und auch die wichtigen, wichtigen Themen. Jesus hat alle Schuld auf sich genommen. Er hat für mich und für dich gezahlt. Und es geht ja um nichts Geringeres als um unsere ewige Bestimmung. Was habe ich davon, wenn ich in diesem Leben von Krebs geheilt werde, oder wenn ich glücklich werde, oder wenn ich reich werde? Das ist so kurz im Vergleich zu der Ewigkeit. Das ist das Zentrum. Es geht um unser ewiges Schicksal. Um das geht es im Evangelium. Er hat für mich und für dich gezahlt. Er hat den Gehorsam geleistet. Er hat Frieden gemacht mit Gott, damit du und ich in ewiger Herrlichkeit und Frieden dürfen leben mit Gott. Und schau, das kann dir niemand nehmen. Dort wirst du nie enttäuscht werden. Hundertprozentig nicht. Wenn du irdische Erwartungen hast an Jesus, das wird enttäuscht werden. Aber nicht, wenn es um die ewige Bestimmung geht. Und dann kann man, wenn man das begriffen hat, kann man sagen, jawohl, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Da kann man sich freuen über den Jesus, weil der Jesus wird nie enttäuschen.